Thema der Predigt heute Himmelfahrt ist? Niemand. Nein, die Wiederholung, die ist da. Jesus hatte damals keine heutigen Transportmittel. Aber er hat in seinem Leben drei Fahrten, wenn man das so in Anführungszeichen setzt, gemacht. Drei Fahrten. Warum sagen wir eigentlich Himmelfahrt und nicht Himmelflug? Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber Gedanken gemacht habt. Eigentlich ist es ja mehr ein Wegfliegen gewesen, nicht ein Wegfahren gewesen. Oder war es ein Weggehen oder ein Laufen oder einfach eine große Veränderung, die in sein Leben hinein passierte. Und weil er eben nicht nur Mensch war, sondern Gott war, hat er eben es so möglich gemacht, diese Himmelfahrt. Aber zunächst mal hat er andere Fahrten gemacht. Eine Weltraumfahrt. Weltraumfahrt. Eine Höllenfahrt. Und dann kam erst die Himmelfahrt in dieser Reihenfolge. Und von daher ist die Weltraumfahrt der erste Gliederungspunkt heute. Jesus kam von der Unendlichkeit in Raum und Zeit, in Raum und auf diese Welt. Durch den Weltraum, genau auf diesen Planeten, in diese menschliche Welt und in unsere Welt. Sein Grund dafür lesen wir in 1. Timotheus 1, Vers 15. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und die wichtig ist, auch wenn wir reflektieren, viele hunderte von Jahren, dass das her ist, dass Jesus auf diese Welt kam in Raum und Zeit. Als Retter aus dem Jenseits, um Menschen zu retten vor einer Ewigkeit in der Gottesferne. Er wollte und er will Tote auferwecken. Zeichenhaft hat er körperlich Tote eben auferweckt zu seiner Zeit, als er hier auf der Erde war. Ein junger Mann, der eigentlich für seine Mutter sorgen sollte und dann doch gestorben war, weil seine Mutter auch schon Witwe war. Diese junges Mädchen, die 12-jährige Tochter vom Jairus, deren Name nicht übermittelt ist, und dann eben sein Freund und Kumpel Lazarus. Und er will heute geistlich Toten neues Leben geben. Uns beschenken und sie beschenken mit Sinn, mit Ziel, mit Bestimmung und mit Liebe erfüllen. Also nach etwa 33 Jahren kam dann der geplante und vorgesehene letzte Lebenstag für Jesus. Während der Stunden seines schrecklichen Sterbens geschah etwas Einmaliges, was die ganze Menschheitsgeschichte verändert hat. Gott legte alle Schuld der Menschheit auf Jesus. Und diese Transplantation fand dort statt. Etwas Unsichtbares, aber etwas Reales. Ihr kennt es vielleicht aus Büchern und Filmen, dass Leute unschuldig verurteilt werden und dann eben eine Strafe bekommen und absitzen müssen im Gefängnis. Und ihr ganzes Leben lang vielleicht meinen, sie sind unschuldig, weil sie es nicht getan haben. Aber dadurch, dass sie bestraft worden sind für die eine Sache, wird eben kein anderer mehr gesucht, der für diese Sache eben bestraft werden muss, weil er bestraft worden ist. Und genau so ist das mit Jesus gewesen. Er hat die Strafe auf sich genommen, damit wir nicht bestraft werden. So hat Jesus sich als Retter ausgezeichnet. Unmittelbar danach kam es eben zu einer Höllenfahrt. Es gibt nur zwei Stellen im Neuen Testament, wo das erwähnt ist. Und ich gebe zu, dass diese Stellen mir auch ziemlich lange Mühe gemacht haben. Aber eine davon will ich uns eben lesen. Aus 1. Petrus 3, 18 und 19. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschheit gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben. Denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und so zu neuem Leben erweckt, ging er zu den Geistern in der unsichtbaren Welt, die sich zu Noahs Zeit gegen Gott aufgelehnt hatten und die jetzt bis zu ihrer endgültigen Verurteilung gefangen gehalten werden, und verkündigte ihnen seinen Sieg. Das Ziel, das Jesus hatte, Evangelium zu verkünden, damit Rettung geschieht. Und ich verstehe das so, dass er nicht nur bei den Leuten waren, die zur Zeit Noahs gelebt hat, speziell jetzt nur diese Gruppe von Menschen, die da damals gelebt haben und durch die Sintflut umgekommen sind und ihnen das erklärt hat, wie das eben auf sich, was das auf sich hatte damals und warum Gott das so gemacht hat, sondern dass er auch die Menschen gesehen hat, die vor ihm gelebt haben. Sei es eine Kleopatra oder sei es irgendeiner von den Personen, von denen wir wissen, vielleicht die griechischen Philosophen, die gelebt haben, und hat diesen Rettung verkündet, die ja von ihm gar nichts wissen konnten, weil sie nie etwas gehört hatten. Dieser Kurztrip nach menschlichem Maßstab, ein Wochenendausflug, endete dann mit der Auferstehung am Ostermorgen. Danach verlebte Jesus noch 40 Tage mit seinen Jüngern und verkündigte ihnen nochmals die Grundlagen des Reiches Gottes. Bis zu seiner dritten Reise. Und das war dann die Himmelfahrt. Und dazu lese ich uns die ersten Verse aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Die ersten 11 Verse. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgehoben wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisung für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hat, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein, und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Weil er die Weltraumfahrt und die Höllenfahrt erfolgreich angetreten und bestanden hat, konnte die Himmelfahrt stattfinden. Dazu schreibt Paulus in Philipper 2, ich lese 9 bis 11, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. So ist er im Himmel. Und bis zu seinem endgültigen Regierungsantritt hat er 4 verschiedene Funktionen, Aufgaben ausgeführt oder führt sie weiterhin aus. Wenn man es ein bisschen salopp sagt, dann war er tätig als Postbote oder als Paketbote. Er hat seinen Jüngern den Heiligen Geist gesandt und tut es immer noch. Von ihm kommt er. Er wirkt als Pastor, als Hirte, als Begleiter, als drittens als Architekt und als Bauherr. Wir lesen, dass er seinen Jüngern gesagt hat, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten, wo ihr auch sein könnt. Plant Wohnungen für die, die kommen werden. Und als Anwalt, das heißt, er tritt für uns bei Gott ein. Der Retter wird am Ende der Weltzeit dann zum Weltenherrscher. So ist Jesus. Und deshalb bedenken wir auf diese Art und Weise heute eben seine Himmelfahrt. Und wie sind wir in diesen Reisezyklus mit hineingenommen? Ja, wir haben auch alle eine Weltfahrt gemacht. eine Weltraumfahrt, nein, aber eine Weltfahrt. Und die begann mit unserer Zeugung und mit unserer Geburt. Und plötzlich sind wir hier und mussten und müssen mit den Gegebenheiten, die wir hier vorfinden, klarkommen. Es ist gar nicht immer so einfach, auf dieser Welt zurechtzukommen. Man wird in das Leben einer Frau hineingeboren. Gott hat es so bewirkt, dass man eigentlich auch in das Leben eines Mannes hineingeboren wird und dass man Eltern hat und dort eben aufwächst, die aber ganz unterschiedlich leben. Und es gibt Familien, da sagt man, ja, es ist wirklich, es funktioniert gut. Und bei anderen ist es eben nicht so. Man muss damit zurechtkommen, als Kind, als Jugendlicher. Und mancher als Jugendlicher kommt damit nicht zurecht und kommt deshalb auf Bahnen, die eben für seine Mitmenschen nicht eine gute Bahn sind und nicht gute Auswirkungen haben. Einfach weil er mit Gegebenheiten oder sie mit Gegebenheiten nicht zurechtkommt. Wir sind in diese Welt hineingefahren, hineingeboren worden und leben hier. Wir leben nicht in einem Schneckenhaus, sondern in der weiten Welt. Und das ist auch gut so. Es ist gut, dass man nicht da bleiben muss, wo man geboren wurde. Das hat sicherlich auch Vorteile und das geht auch, sicher. Unsere ehemalige Nachbarin in Linden, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, die ist in der Bahnhofstraße, ich glaube, 73 geboren. Und dann hat sie geheiratet und ist mit ihrem Mann eben in die Bahnhofstraße 27 gezogen. Und aus dem Haus ist sie dann eben, ich glaube, 97 ins Krankenhaus nach Bad Nauheim, man war ein Wochenende hier und ist gestorben. Also ihr ganzes Leben lang in der Bahnhofstraße in Linden gewohnt. Das gibt es auch. Aber für die meisten von uns ist es eben, gibt es unterschiedliche Stadien in unserem Leben. Und wir lernen unterschiedliche Leute kennen. Und ich denke, Jesus wollte das, dass wir einen Blick haben für andere Menschen. Sicherlich für unsere Nachbarn, wo wir gerade wohnen, ganz klar. Aber eben auch für andere Menschen darüber hinaus. Vor der Himmelfahrt hat Jesus ja zu seinen Jüngern gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt den Leuten, erzählt den Leuten. Und ich habe es eben gelesen, Apostelgeschichte 1, Vers 8, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist eine Adelung seitens Gottes für unser, ich sage jetzt mal, ganz kleines Leben unter von 8 Milliarden Menschen. Er will, dass wir, die wir hier heute Morgen sitzen und andere auch, dass wir seine Zeugen sind. Er sagt nicht, ihr müsst alle Papst werden. Er sagt nicht, ihr müsst alle hauptamtlich für mich unterwegs sein. Aber er sagt, ihr sollt meine Zeugen sein in Jerusalem und im Gazastreifen, in Samaria und bis an die entlegensten Orte der Welt. Zeuge sein, dort, wo wir sind, von Jesus erzählen. Blick für die Menschen in unserer Umgebung haben. Dort, wo wir sind, beten für die Welt. Gestern Nachmittag gab es wieder Möglichkeit für Frauen, die in der Mission sind, auch zu beten. Aber dass wir so einstehen, auch für uns, ohne eine Gebetsstunde, eine organisierte Gebetsstunde, dass wir einstehen für Beten, für Menschen weltweit. und dass wir geben für jene, die weltweit unterwegs sind, um von Jesus Zeuge zu sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in Bad Nauheim. Jesu Himmelfahrtstag war also quasi die Missionsübertragung, die Beauftragung an seine Jünger. Er fuhr zum Himmel, damit wir Arbeit haben. Damit wir im Einsatz sind. Mit unseren Kräften, mit unseren Talenten, mit unseren Begabungen, mit unseren Grenzen. Unterschiedlich, wie wir sind, aber unter seiner Beauftragung. Was kommt dann nach unserer Weltfahrt? Höllenfahrt? Oder Himmelfahrt? Wenn ich das so richtig verstehe, dann können wir das selber entscheiden. Unser Leben hier in der Welt entscheidet über Höllen oder Himmelfahrt. Wenn wir Jesus kennen und lieben, wenn wir seinen Namen nennen und anrufen, wenn wir dem Bild von Jesus zu sprechen, wie die Rebe am Weinstock bleiben und leben. Wenn Jesus in uns lebt durch seinen Heiligen Geist und wir in ihm leben, dann kommt es zur Himmelfahrt. Johannes hat das einmal so ausgedrückt. Ich lese 1. Johannes 5. 11 bis 13. Und was bedeutet diese Aussage Gottes für uns? Sie bedeutet, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Denn dieses Leben bekommen wir durch seinen Sohn. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Wenn wir bewusst ohne Jesus leben und ihn ablehnen, dann kommt es zur Höllenfahrt. Wenn wir Jesus nur im Spott nennen, wenn er nur als Lückenbüßer für besondere Formulierungen gebraucht wird, wer ihn nicht kennt, kennt den Retter nicht. Und so soll uns die Himmelfahrt Jesu Christi heute an zwei Dinge erinnern. Das erste, wir können, ja müssen, entscheiden, ob wir mit Christus zum Himmel fahren wollen oder ohne ihn in die Hölle, an den Ort, wo Gott nicht ist. Wo es einfach keine Liebe geben wird, weil Gott nicht da ist. Und das Zweite, als solche, die Jesus kennen, sind wir seit seiner Himmelfahrt beauftragt, Zeugnis zu geben von ihm und von seinem Heilswerk, sodass andere Menschen sich für den Himmel entscheiden können. Dazu helfe uns Gott durch seinen Heiligen Geist. Amen. Und Jesus, es ist uns ein Bedürfnis, dir auch heute wieder zu danken dafür, dass du gekommen bist, um uns die Möglichkeit des ewigen Lebens zu schenken. Als Kindern, als Jugendliche, als Erwachsene, als Altgewordene und für alle Ewigkeit. Herzlichen Dank, Jesus, dass du alles bereit hast, damit wir leben können. Jetzt und in der Zukunft mit dir und in deiner Gegenwart. Wir danken dir auch für unsere Beauftragung, dass unser Leben nicht umsonst ist, dass unser Leben nicht sinnlos ist, dass wir nicht wissen, was wir tun und lassen sollen, sondern dass du uns beauftragt hast, von dir Zeuge zu sein, auf unsere unterschiedliche Art. Danke, Herr, dass du uns dazu adelst und beauftragst. Deshalb bitten wir dich auch, dass du unser Leben an diesem Tag so segnest. Amen.